Hallo und herzlich willkommen zum Schreib mein Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie diese an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und ihr wisst im Grunde, wie lange ich diese Worte schon nicht mehr gesagt habe, denn die letzte Folge ist ja schon echt lange her mittlerweile. Viel passiert seitdem, aber ich bin umso froher, umso begeisterter, das klingt auch gut, umso begeisterter, hier wieder mit einem schönen Gast zu sitzen und habe aber vorab natürlich noch ein paar Informationen an euch. Nicht nur zu meinem lieben Gast, sondern auch vorab noch die Information, dass zum Beispiel bei Spotify jetzt bei Podcast auch viele neue Features eingebaut wurden. Zum Beispiel, dass ihr jetzt auch mit Zeitangaben zu entsprechenden Sequenzen in der Folge springen könnt. Das heißt, wenn ich das richtig eingerichtet habe, dann könnt ihr in den Shownotes einfach auf die entsprechenden Kapitel klicken und kommt einfach zu dem Abschnitt und könnt die spannenden Punkte euch anschauen oder eher gesagt anhören. Und ansonsten gibt es noch die zusätzliche Funktion bei Spotify, dass man jetzt auch Umfragen einbauen kann. Das heißt, wenn ihr in der Folge bei eurer App einfach ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr im besten Fall da jetzt eine Umfrage stehen. Einfach eine Testumfrage wahrscheinlich für die erste Folge, wie ihr die Folge findet oder irgendwie sowas. Ich werde mir da irgendwas Spannendes oder Kluges einfallen lassen. Aber testet das gerne mal, denn ich weiß auch noch gar nicht, wie die Antworten dann an mich erscheinen, wie das Ganze aussieht. Wir lernen hier einfach alle so ein bisschen was. Das ist was ganz Schönes. Und ja, das sind so die ganzen technischen spannenden Neuerungen. Und jetzt kommen wir doch mal zur eigentlichen Vorstellung meines heutigen Gastes. Denn treue Hörerinnen und Hörer des Schreib mein Podcast, ich kann den Namen schon gar nicht mehr sagen, so lange ist es her, kennen den Gast vielleicht schon oder sollten ihn im besten Fall schon kennen. Denn es gab ja mal eine Lektoratsfolge mit zwei wundervollen Personen. Da war die liebe Person auch dabei. Und es gab auch eine Folge bei dem Podcast Tintenliebe, wir schreiben Bücher, wo ich auch dabei war. Große Empfehlung, gerne mal reinhören. Denn heute ist nicht der liebe Stefan dabei, sondern die liebe Veronika Mohr, beziehungsweise Cora Most. Warum ich hier zwei Namen sage, werden wir auf jeden Fall heute noch erfahren, da kommt sie nicht drum herum. Und die liebe Veronika schreibt sowohl Liebesromane als auch Romanticy oder auch mit dem anderen Namen Horror- und Thriller-Romane und ist zusätzlich freie Lektorin, was natürlich auch total spannend ist, was das für Vorteile beim Schreiben mit sich bringt. Aber heute haben wir schon vorab auch geklärt, heute ist sie überwiegend einfach als Autorin da. Und ihre letzten Veröffentlichungen, worum es heute auch so ein bisschen geht oder worüber wir heute überwiegend sprechen werden, sind ihre letzten beiden Buchveröffentlichungen etwas Abenteuer gehört dazu. Und Gruseltour Deluxe, was hier der Liebesroman und was der Horrorroman ist, das lasse ich für Interpretation offen. Aber das sind die letzten beiden Veröffentlichungen. Und bevor wir die liebe Veronika begrüßen, nochmal die Informationen. Alle in der Folge genannten Links sind wie immer in den Shownotes oder in den Videobeschreibungen auf YouTube. Jetzt habe ich so viel geredet, ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. Deswegen, liebe Veronika, herzlich willkommen im Schreib mein Podcast.
Ja, hallo. Danke für die Einladung, Elias. Ich freue mich echt, dass ich mal dabei sein darf. Ich habe schon immer so ein bisschen hingelurrt irgendwie, weil ich deinen Podcast ja immer schön verfolge und dachte mir dann nach der Lektoratsfolge schon von wegen so, vielleicht bin ich ja irgendwann mal auch dabei. Jetzt fühle ich mich total geehrt. Ich finde es total cool, dass du mich eingeladen hast.
Sehr cool. Richtige Antwort. Die Folge darf weitergehen.
Okay.
Genau, also ich habe ja in der Ankündigung schon erzählt, beziehungsweise hat man schon gehört, Veronika Mohr oder Cora Most. Was hat es damit auf sich? Damit musst du jetzt direkt starten. Was hat es mit diesen zwei Pseudonymen auf sich? Was hast du dir dabei gedacht?
Okay, also gestartet bin ich tatsächlich mit der Veronika Mohr, weil ich, ja, einfach, es hat sich ja so ergeben, es war mein erster Roman, war halt so ein Romanticy, also so ein Jugendromanticy. Und der zweite ist dann auch relativ schnell hinterhergeflossen. Und es ist aber so, dass ich, also ich mag so Liebesromane und so ein bisschen Romanticy-mäßig. Ich mag das total gern und ich lese das auch sehr gerne. Aber was ich eigentlich angefangen habe zu lesen, waren halt so Grusel- und Horrorgeschichten tatsächlich. Und die haben mich halt nie losgelassen. Also ich habe halt in der Jugend immer Gruselgeschichten, so Kurzgeschichten geschrieben und auch mal mit Schulkollegen und Kolleginnen halt, dass man sagt, okay, ich fange an zu schreiben, du schreibst weiter und so, diese Mitmach-Weitergeschichten, die waren sehr cool und war halt immer alles in dem Bereich. Und dann ist das irgendwann mal so ein bisschen nach hinten gerutscht. Und als ich dann so die zwei Bücher rausgebracht hatte, wobei das zweite, das ich rausgebracht hatte, ja schon so in der Geisterwelt spielt, dass ich mir so, okay, wieso eigentlich nicht? Mhm. Und dann habe ich angefangen mit der, ja, mit so einer, meiner ersten Novelle praktisch, Horrornovelle, und habe mir dann aber gedacht, ich kann nicht den Namen Veronica Moore, also dieses Pseudonym, was ja behaftet ist mit den Liebesgeschichten, so mit dem Thema Liebe kennt keine Grenzen und wie auch immer, ja, kann ich nicht einfach da den Horror reingrätschen. Funktioniert irgendwie nicht. Also habe ich gesagt, nee, baue ich mir lieber eine zweite Marke auf sozusagen und habe dann da die Cora Most gemacht. Deswegen More and Most.
Oh, das war geil.
Ja, genau. Hat alles seinen Sinn.
Wahnsinn, alles durchdacht. Man lernt hier einfach wieder ganz viele neue Sachen beim Podcast, das ist doch schön. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe nochmal, dass ich es kurz wiederhole. Du hast ursprünglich mit Horrorgeschichten damals angefangen, hast dann deine ersten Veröffentlichungen waren dann tatsächlich Liebesromane und bist dann wieder zu dem Punkt gekommen, ach ja, so ein bisschen Blut und ein bisschen Horror, weil es ja doch ganz nett. Okay, ja. Okay, super spannend.
Ja, du musst sagen, ich bin ja auch, also ich bin ein Mensch, ich bin so, ich denke, das ist fast jeder Mensch, ist so ein bisschen zweigeteilt. Weißt du, wie so ein Yin und Yang, du hast eine helle und eine dunkle Seite und ich lebe sie halt beide sozusagen aus.
Im Schreiben, sehr cool.
Genau,
im Schreiben. Weil das ist ja auch so, du hast deine beiden Autorinnenmarken, beziehungsweise diese Pseudonyme sind ja auch im Grunde offen. Das heißt, wenn man wird jetzt nicht viel Recherche betreiben müssen, um zu merken, okay, das ist im Prinzip die eine und selbe Person. Das heißt, es war dann wirklich eher dieser Aspekt zu sagen, okay, der eine Autorinnenname ist einfach schon mit diesem Liebesroman behaftet, dass du dann sagst, okay, dass man da dann diese andere Autorenmarke einfach für dieses andere Genre einfach dann prägt.
Ja, also man sieht es auch ganz deutlich. Also ich muss auch sagen, ich habe da auch drüber nachgedacht, dass ich, ob ich das wirklich machen soll mit zwei Websites und zweimal Instagram und so. Das ist einfach auch Arbeit, das ist Pflege und so weiter. Es ist alles zeitintensiv. Ja. Ich habe mir das aber mal angeschaut und wenn ich jetzt bei Veronica Moore geblieben wäre und hätte da einfach die Cora Most so mitlaufen lassen, ich hätte keinen Feed zusammengekriegt, der irgendwie schön ausschaut, ja, und irgendwie ein Thema verfolgt. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn man sich jetzt auf Instagram meine zwei, auch die Webseiten, wenn man sich die beide anschaut, die sind völlig unterschiedlich. Also ich glaube, viel unterschiedlicher geht es gar nicht.
Ja, habe ich tatsächlich natürlich auch nochmal im Zug auf die Recherche nochmal intensiver gemacht. Und ich kann auf jeden Fall bestätigen, du hast da auf jeden Fall zwei schöne, ja, visuelle Welten gefunden, die sich tatsächlich grundlegend sehr unterscheiden. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf Cora Most geht, dann hat man auf jeden Fall auch düstere Farben. Es geht mit mehr Horrorfokus zu. Aber so, also es ist so ein bisschen vom Stil ähnlich, aber man merkt schon, okay, das Genre wird hier total auch visuell aufgegriffen. Also ist hier meiner Meinung nach schon gelungen.
Dankeschön. Das hoffe ich, dass es gelungen ist.
Und wenn ihr das auch sehen wollt, natürlich, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, sind die Links zu den Instagram-Kanälen in den Shownotes. Aber das ist ein spannender Punkt, weil dieses Thema mit, okay, Autoren werden einem Genre zugeordnet, beziehungsweise sind irgendwie dann diesem Genre behaftet, was sie halt primär irgendwie bespielen oder am Anfang bespielen, da triffst du bei mir natürlich einen wunden Punkt. Denn ich habe ja so ein bisschen diese Wunschvorstellung, dass ich das so ein bisschen brechen kann, weil ich finde es super nervig zu hören oder dass es wirklich so ist, dass Leute dann irgendwie Autorinnen und Autoren aufgrund ihres Namens oder des Geschlechts irgendwie ein anderes Genre absprechen oder nur ein Genre dann quasi zutrauen. Und mein Plan, erzähle ich jetzt einfach mal im Geheimen, ohne dass es jemand weiß.
Der geheime Plan.
Mein geheimer Plan ist ja, das so ein bisschen loszulösen, dass ich halt am Anfang zwei, drei verschiedene Genres habe, wo ich auch verschiedene Ideen habe, dass ich mich gar nicht so als, weiß ich nicht, der Fantasy-Autor etabliere, sondern, weiß ich nicht. Das ist natürlich auf der einen Seite schwierig und ist natürlich spannend, ob ich es schaffe, aber weil man natürlich auch mit dem Genre, wenn man sagt, okay, der ist primär Fantasy-Autor, kann man sich natürlich auch sehr gut eine Fantasy-Zielgruppe aufbauen. Aber die Wunschvorstellung ist natürlich zu sagen, okay, man hat diese größere Palette an Genres, die man theoretisch bedient, weil man Lust auf die Geschichte hat und eine coole Idee dafür hatte. Und dann einfach in den Köpfen der Leuten als Elias Ries der Autor abgespeichert ist und man sagt, okay, mir gefällt einfach der Schreibstil von Elias Ries so gut, dem Autoren, oder auch dann jetzt Autorin XY, kann man jetzt als Platzhalter nehmen, dass man die Bücher liest, weil man das cool findet. Oder wenn man sagt, okay, Das Genre ist prinzipiell nichts für mich, deswegen überspringe ich das. Aber vielleicht ist das nächste Buch von dem Autoren oder der Autorin spannend, deswegen schaue ich da dann wieder rein.
Ja, ich glaube, dass das, also ich kann das absolut verstehen, ja. Also ich glaube, dass es super funktioniert, wenn es nicht so ganz gegensätzlich ist. Also so diese, ich sage jetzt mal, eine Kinderbuchautor oder Kinderbuchautorin, ja, wenn die jetzt tatsächlich noch irgendwie so die Wahnsinns-Slasher schreiben würde oder sowas, ich weiß halt nicht, ob das so gut wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob es halt marketingtechnisch gut wäre, ja. Also ja. Es ist zwar, also muss ich sagen, warum nicht, ja? Also wieso nicht? Wieso sollte der oder diejenige nicht auch das schreiben können? Ja, das ist ja wie auch immer. Und du musst sagen, das, was ich einfach gerne mache, ich probiere einfach gerne aus. Aber ich versuche es halt momentan so, dass ich halt immer das eine so dem einen zuschiebe und das andere so ein bisschen dem anderen. Und alles, was ich halt irgendwie so in Richtung Liebe rausziehen kann, irgendwie schiebe ich dahin. Das ist so das nette Helle und alles, was dunkel ist, schiebe ich in die andere Richtung. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Und ich finde es auch, muss ich sagen, einen schönen Gedanken, dass man einfach sagt, mir gefällt die Art des Schreibens des Autors oder der Autorin. Ja? Und deswegen lese ich die Bücher. Das wäre ein Traum. Ich weiß nicht genau, ob es marketingtechnisch so umzusetzen ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich meine, warum nicht? Ja, einfach mal was Neues machen. Einfach mal die Regeln brechen. Warum nicht?
Ja, also ich werde berichten oder du wirst sehen, ob ich kläglich scheitere oder ob es funktioniert.
Ah ja, nee, nix, da gibt es kein Scheitern. Das machst du schon.
Jetzt habe ich es schon angekündigt, jetzt muss ich es auch durchziehen.
Ja, eben, jetzt muss es durchziehen.
Ja, aber ich glaube, um das nochmal, diese Thematik abzuschließen, ich glaube, das ist auch unabhängig davon, was man jetzt präferiert, da gibt es ja jetzt per se erstmal kein richtig oder falsch. Ich glaube, man geht dann eher mit dem Weg, der für einen richtig sich anfühlt. Und wenn man sagt, wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel, okay, ich will das mit Pseudonymen trennen, auch wenn die jetzt geschlossen oder offen sind oder wie pseudonymisch die betrachtet werden, sei es dahingestellt. Aber wenn du meinst, das klappt für dich besser, du kannst es einfach besser vermarkten, dann ist das, glaube ich, einfach auch für dich der bessere Weg. Also da gibt es kein richtig und falsch.
Genau, ich denke auch, dass das einfach auch individuell ist und das muss man einfach selber entscheiden. Ich finde es auch sehr schwierig, sich da immer an anderen zu orientieren oder sich da anzupassen oder so, weil ich finde, das Wichtigste für mich ist immer das, dass du mit dir klarkommen musst. Also du musst mit deinen Entscheidungen klarkommen, du musst deinen Weg finden und nur dein Weg ist für dich der richtige.
Ja, total. Schon fast total schöne Abschlussworte. Wir müssen leider besser wird es nicht mehr. Wunderbar. Also ich würde sagen, um vom Ende wegzukommen, springen wir nochmal zum Thema, was ganz am Anfang ist. Nämlich würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit dir darüber reden, wie du zum Schreiben gekommen bist, wann es bei dir angefangen hat. Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt gehabt, dass das schon relativ früh war oder verhältnismäßig früh. Gib uns da gerne ein bisschen Einblick. Wann hast du gedacht, so, Horrorgeschichten, die müssen jetzt in die Welt ausgetragen werden damals.
Ich kann gerne noch so ein Stückchen weiter zurückgehen. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, war in der Grundschule und es war ein Kochbuch für meine Mama.
Drittes Genre.
Genau. Ah ja, das ist super. Ich habe das auch noch. Also es hat sie mir mal sie hat das aufgehoben und hat es mir dann mal geschenkt. Ich habe dann nochmal reingeguckt, was ich da so alles gemacht habe, von wegen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Schokomilch mit Banane und Erdbeeren. Ja, das ist super. Okay. Ja, genau. Also eigentlich, wenn ich jetzt im Prinzip muss sagen, ja, das waren halt so Seiten, die habe ich dann praktisch gelocht und habe sie halt dann in so einen Klammer zusammen, in so einem Hefter. Aber schön mit Cover.
Echt?
Ja, das war
richtig Mühe gegeben damals.
Ja, genau. Also das war so der Anfang. Und dann kamen halt so ein paar Märchen, die ich dann irgendwie so umgeschrieben habe, weil sie mir nicht gefallen haben. Genau. Und ja, und dann kam eben später, also das war dann halt so, ja, Anfang Pubertät oder so, ist das dann losgegangen. Da habe ich dann angefangen, Stephen King zu lesen. Und ja, ich glaube, das bleibt dann einfach nicht aus, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das so cool und diese Atmosphäre, die er da schafft und so, das fand ich ganz toll. Und dann habe ich ihm gesagt, ah, super, die Ideen habe ich auch, weil ich habe auch immer so viele Filme in die Richtung geguckt und war sowieso immer interessiert an allem, was irgendwie so düster und ja, gruselig und irgendwelche Gespenstergeschichten und was weiß ich was. Und habe ich ihm gesagt, hey, das kann ich auch, das muss ich unbedingt machen. Und dann habe ich halt angefangen, praktisch den ganzen, die ganze dunkle Kreativität, die ich da hatte, irgendwie auf Papier zu bringen. Genau, ja. Habe aber, muss ich auch sagen, also bis auf meine Freunde hat es nie jemand gelesen, also selbst meine Eltern nicht. Also habe ich niemanden gegeben, außer eben Freunde untereinander. Und ja, genau, das war so mein Anfang. Und dann ist es aber wirklich lange, lange liegen geblieben. Also dann kam halt irgendwann, mein Gott, Schule abgeschlossen, ja, steigst in den Beruf ein, dann fällt alles irgendwie so erstmal weg. Ja. Und dann muss man sich da erstmal orientieren. Dann kamen noch Familie und Kinder und so. Und dann irgendwann hat es wieder angefangen, dass ich halt so, ja, dass man einfach so das Gefühl hat, ich habe so viele Ideen und ich habe ich platze vor Ideen. Dann habe ich angefangen, sie aufzuschreiben und dachte mir, ja, vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Und dann hat meine Tochter angefangen, mit Fanfiction zu schreiben, also selber auch. Und das war dann der Anstoß, dass sie dann eben, weil ich dann gesagt habe, ja, ich hätte auch immer gern geschrieben. Und sie sagt, ja, Mama, mach doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also jetzt packe ich es. Und dann, ja, dann kam praktisch mein erster Roman.
Cool. Das habe ich auch auf deiner Website gelesen, habe ein bisschen gehofft, dass du die Geschichte auch erzählst, weil ich die so schön finde, dass, ja, dass deine Tochter irgendwie so ein bisschen dir den Schubs gegeben hat, das dann mit dem Buch doch zu verfolgen. Und dass tatsächlich aus diesem Schritt dann ja deine Bücher entstanden sind, die du danach dann geschrieben hast.
Das stimmt, ja, ist richtig. Und das Schöne ist, jetzt gebe ich ihr den Schubs.
Ich schreibe jetzt das Kochbuch.
Genau. Ich will ein Kochbuch.
Sehr cool. Verdammt, jetzt ist mir die Frage entfallen, auf die ich gehen wollte. Deswegen suche ich mir ganz schnell eine neue.
Vielleicht kommt sie nachher nochmal.
Ja, bestimmt, bestimmt. Ich habe es wiedergefunden. Okay. Was ich auch sehr, sehr cool finde daran, dass man daran einfach merkt, dass es auch einfach für diesen Traum, ein Buch zu schreiben, eigenes, einfach auch nicht zu spät ist. Jetzt nicht, dass das irgendwie schon super spät oder so. aber zum Beispiel, wie du gesagt hast, ja, dann kam irgendwie Beruf und Familie, wo viele dann sagen, oh, wie soll ich das dann irgendwie noch damit verbinden? Oder jetzt bin ich im Alltag angekommen, jetzt ist dafür keine Zeit mehr. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es dafür immer klappen kann, wenn man will. Dass es jetzt nicht heißt, okay, wenn du nicht schon irgendwie als Teenager angefangen hast, dann hast du keine Chance, sondern dass du auch, dass im Grunde die Voraussetzung zum Schreiben einfach das Schreiben ist oder die Lust am Schreiben und das einfach schon genügt dann irgendwie.
Ja, absolut. Also es ist vielleicht funktioniert es halt nicht so, wie man sich das jetzt erträumt, dass man sagt irgendwie von wegen, okay, super, ich werde jetzt Vollzeitautorin oder Autor. Das klappt vielleicht halt nicht, ja. Also oder du hast einfach die Zeit nicht, dass du sagst, oh, ich würde so gerne, keine Ahnung, täglich 5 Stunden schreiben oder 2 oder 1 oder weiß ich nicht was. Dann halt nicht, ja, aber das ist nicht schlimm, weil dann passt es dir halt in deinen Alltag an, ja, und ich sage jetzt mal, hey, wenn du einmal in der Woche dazu kommst, ein bisschen was zu schreiben, so schreibt sich auch ein Buch, ja. Also es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber trotzdem kommt am Schluss dann das gleiche Ergebnis raus.
Ja, auf jeden Fall. Und wo wir gerade schon bei dem Thema sind, bezüglich irgendwie anderer Job oder was ich auch schon am Anfang erwähnt habe, du warst ja schon mal als Lektorin hier. So ganz kommst du da doch nicht drum herum. aber ich halte es kurz. Natürlich sehr, sehr spannend. Also die erste Idee ist natürlich, okay, du hast natürlich einen super Vorteil als Lektorin. Du hast das ganze Wissen, was man beim Überarbeiten hat und kannst das super gut anwenden. Deswegen frage ich dich einfach mal direkt, was sind denn vielleicht so Sachen, die du vielleicht vom Lektor sein ja, auf das Schreiben irgendwie anwenden kannst oder wo du sagst, okay, das hilft mir beim Schreiben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also es hilft schon viel, aber hey, für so viel auch wieder nicht, weil ich bin dann trotzdem so als Autorin in der Geschichte drin, dass ich Dinge einfach übersehe. Das ist auch der Grund, warum auch Lektor und Lektorinnen unbedingt meiner Meinung nach ihre Bücher ins Lektorat bei jemand anderem geben sollten. Das ist einfach, da muss noch mal jemand anders drüber schauen. Das, was ich mitnehme, ist ja gerade halt so Überarbeitungssachen. Also Dinge wie stilistisch so Wortwiederholungssachen und wie auch immer, klar rutschen mir die immer noch durch, aber halt weniger. Dann kann ich mich anders auf Dialoge fokussieren zum Beispiel. Das ist auch sowas. Ja, was ist es sonst? Muss ich es überlegen. Ja, vielleicht so Perspektiven zum Beispiel einhalten oder sowas in der Art. Aber ich muss trotzdem sagen, also es ist hauptsächlich die Überarbeitung, die es ist. Also so dieser, ich sage jetzt mal, darf ich das sagen, so ein Kein Scheiß. Ganz leicht, wie gesagt. Okay, ja, das ist so ein bisschen das, ja, so das Kleinzeug halt irgendwie, was so, auf was man achten kann. Aber ansonsten, so das große Ganze siehst du selber auch nicht mehr. Also du kannst dich wirklich nur an deinen Plot halten und hoffen, dass es so hinhaut. Und dann gibst du es ab und dann freust du dich, wenn da jemand anders, also eine andere Lektorin oder ein anderer Lektor drüber geht und dann sagt, hey, aber was hast du denn da gemacht? Ich kriege das auch immer noch zurück, muss ich sagen. Also apropos Wiederholungen, ich hoffe immer, dass ich alle ausmerze und dann kriege ich so ein Link zurück von meiner Lektorin, wo sie sagt, von wegen, es ist zwar schön, dass deine Leute immer alle lächeln, aber es ist einfach zu viel, es wird gruseliger. Zum Beispiel, ja. Oder ich hatte auch schon mal gehört, dass irgendjemand Magenprobleme bei mir hätte, weil der Magen irgendwie sich zusammenzieht oder was weiß ich. Aber das sind halt so Punkte, ja, mein Gott, das ist einfach so.
Ja, aber ist auch ein guter Punkt, dass gerade auch trotzdem, wenn man dann in dem Bereich einfach dann was macht, dass du auch dann nicht von dieser Betriebsblindheit irgendwie verschont bleibst und dass es dann auch einfach Sinn macht, das auch einfach an Externe zu geben, die da einfach einen neutraleren Blick dann nochmal drauf haben.
Ja, genau. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen, also sagen wir mal so, ich hab das Wissen, wie strukturiert ich an die ganze Sache rangehen kann oder sollte. Wie ich es dann umsetze, ist wieder was anderes, ja, weil ich einfach emotional natürlich voll in der Geschichte drin bin. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass du einfach im Lektorat halt nicht emotional wirklich dabei bist, sondern du kannst halt einfach von außen die Geschichte betrachten. Und wenn du sie selber schreibst, dann fühlst du ja alles, was deine Protagonisten machen, du bist ja voll am Mitleiden. Ja? Also deswegen ist das, glaube ich, so der größte Unterschied, glaube ich.
Was ich mich auch gefragt habe in dem Zug, gibt es denn Aspekte, wo du sagst, das fällt dir dann schwerer, gerade weil du Lektorin bist? Also ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgestellt, dass es vielleicht dann irgendwie mehr auffällt, wenn du sagst, oh, den Satz, den ich jetzt irgendwie formuliert habe, der geht gar nicht, aber weil es die erste Fassung ist, würde man normalerweise sagen, ja, überarbeite, schreibe ich weiter, aber vielleicht, weil man dann dieses Lektorwissen hat, so, oh nee, das klingt gar nicht gut oder das kann man so nicht machen. Gibt es da irgendwie Punkte, wo du sagst, das hindert dich vielleicht sogar oder da hast du es dann schwerer oder machst es dir schwerer?
Ja, eindeutig. Und zwar schon überhaupt, dass ich die Rohfassung als Rohfassung akzeptiere. Das geht schon mal gar nicht. Es ist wirklich so, also eigentlich, das predige ich auch immer, ja, wenn mich jemand fragt, so ist es immer, ja, du musst einfach runterschreiben. Es ist also wirklich, lass los, schreib einfach drauf los. Es ist erstmal nicht wichtig, du schreibst eine Rohfassung. Ja, und dann komme ich und schreibe mal und dann schreibe ich mal zwei Sätze und lese sofort zurück und denke mir so, nee, das kannst du nicht machen. Und zack, bin ich wieder am Überarbeiten. Das ist ganz schlimm. Also das ist wirklich was, wo ich viel üben muss, dass ich loslasse. Also das konnte ich anfangs besser und es wird immer schwer. Also je mehr man Lektorat, also ich mache auch Weiterbildungen und Fortbildungen und wie auch immer, und je mehr ich da praktisch Wissen einsauge oder aufsauge, desto schlimmer wird es beim selber, ja, Rohfassung akzeptieren.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass das so ein guter Punkt sein könnte. Aber andererseits ist es auch wieder so, das geht ja irgendwie dann doch jedem so. Klar, das ist dieses klassische Prinzip, man kann irgendwie Freunden bessere Ratschläge geben als sich selbst, dass man sagt, ja, die erste Fassung ist halt nicht so schön, das ist einfach so, das muss man runterschreiben, aber auch bei mir merke ich es jetzt so, ich denke mir dann jetzt so, oh Mann, das kann man nicht retten, das ist so zusammengewürfelt und oh Mann, aber es ist dann irgendwie, geht es dann doch wieder jedem so, ist schon spannend.
Ja, nee, das stimmt. Aber ich fand unsere Lektoratsfolge ganz toll, also von wegen irgendwie hier, das kann man nicht machen und verwerfen und sonst was oder so, also.
Ja, das musst du jetzt sagen, damit wir sehen, ob das mit dem Genre funktioniert. Ja, mal schauen. Aber jetzt haben wir so viel um dein Schreiben und die ganzen Bücher gesprochen, die du so schon geschrieben hast, mit Kochbuch und allem hin und her. Aber heute haben wir die beiden letzten Veröffentlichungen von dir da. Und jetzt hast du natürlich das Problem, da du zwei Pseudonyme hast, musst du auch jetzt beide Bücher vorstellen. Worum geht es denn in den beiden Romanen? Aber du darfst entscheiden, mit welchem du anfängst, das lasse ich dir.
Okay, nee, dann, dann ich starte jetzt mal mit dem Liebesroman, etwas Abenteuer gehört dazu. Ja, im Prinzip, sage ich mal, das Hauptthema des Romans ist, verlass deine Komfortzone, damit das Leben eine Chance hat. Das ist so, würde ich sagen, ja, so ein Mini-Pitch. Mhm. Genau, so meine Hauptaussage. Und zwar geht es um eine junge Frau, das ist die Nora. Das Setting ist in München und sie arbeitet bei einer Werbeagentur, leidet unter einer ziemlich harten Chefin, die nicht sehr sympathisch ist, will aber das Ganze nicht aufgeben, weil das ist halt so ihre Komfortzone. Es ist so, sie verdient ja gut Geld, sie kann sich die Wohnung in München leisten und so weiter und so fort. Und es gibt so einen verhängnisvollen Abend, wo dann ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt wird, weil sie auf den Ratschlag eines Taxifahrers hört. Ein bisschen unter Alkoholeinfluss, muss ich gestehen. Aber das verändert praktisch alles. Dann wird ihr gekündigt und sie muss schauen, dass sie wieder auf die Beine kommt. Und sie findet einen Job zufällig in einem Hotel in Garmisch, also Garmisch-Partenkirchen. Das geht dann also in die Berge rein und trifft zufällig wieder diesen Taxifahrer dort. Genau. Und der Taxifahrer ist da nicht einfach so da, nicht zufällig oder so, sondern der arbeitet da, was sie aber noch nicht weiß. Und ja, so geht die Geschichte dann dahin. Ist eine klassische Liebesgeschichte, soll Spaß machen, hat so Wohlfühlcharakter, würde ich sagen, und immer wieder so Momente, die sehr peinlich sind und sehr witzig.
Perfekte Kombi, finde ich.
Ja, finde ich auch. Genau. Okay. Dann mache ich mal weiter mit dem anderen. Jetzt rutschen wir mal ganz woanders hin. Und zwar das zweite ist eben unter meinem Pseudonym Cora Mose. Das ist die Gruseltour Deluxe. Da geht es um ein junges Studentenpaar, die zufällig Karten bekommen für eine ganz berühmte Gruseltour in Trapwood. Also wer meinen ersten Roman gelesen hat, der weiß, dass ich in Trapwood das Ganze immer ansiedle. Das ist so, ja, meine Kleinstadt mit Herz.
Kleinstadt des Horrors.
Ja, genau. Und die haben also die Karten dafür bekommen und machen dann so einen Wochenendtrip sozusagen und fahren dann also los, packen das Auto. Ja, aber da kommen sie leider nie an. Ganz fies gesagt, da kommen sie leider nie an. Genau, okay. Ja, also sie wissen dann noch nicht, dass das ihr persönlicher Höllentrip wird.
Okay, ja, jetzt wo du beide Bücher hintereinander vorgestellt hast, ist doch schon ein bisschen was anderes. Aber tatsächlich, als du das eben mit dem Taxifahrer erwähnt hast, dass er dann auf wundersame Weise doch in dem Hotel ist, dachte ich mir, das könnte auch eine gute Überleitung für einen Horrorroman sein, dass er vielleicht dann doch, weil er ja nicht durch Zufall da ist und vielleicht auch nicht durch Zufall weiß, dass sie da ist.
So stalkermäßig.
Ist jeder schon gewisse ja. Übergänge. Also da kann man auch einfach noch ein bisschen was kombinieren, finde ich. Da ist noch Potenzial.
Ja, genau. Ja. Ich denke mal drüber nach.
Ja, cool.
Das ist dann das dritte Pseudonym, oder? Ich mache dann die Mischung.
Du musst die Namen irgendwie so komisch zusammenfügen, dass es dann diese Kombination genau. ist.
Ach ja.
Okay. Jetzt haben wir nämlich auch inhaltlich eine gute Ausgangslage oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer. Es wird immer komplizierter. denn ich habe ja schon vorab mit dir besprochen, beziehungsweise dich einfach drauf eingestimmt, ohne dir groß eine Wahl zu lassen, dass wir heute ein bisschen fokussierter über das Überarbeiten sprechen. Und ja, vielleicht wissen ja die einen oder anderen, dass ich bei meinem Erstlingswerk, ersten Projekt, Ende des Jahres meine erste Fassung geschrieben habe. Und jetzt vor diesem großen Hindernis stehe, diesem großen Berg, wie überarbeitet man das jetzt? Und mir graut es jetzt schon davor. Ich habe schon Schweißausbrüche, wenn ich daran denke. Weil man hört ja auch oft, okay, überarbeiten ist eigentlich die eigentliche Arbeit und die erste Fassung, die war schon so schwer und anstrengend. Ich denke mir, oh, wenn das jetzt noch anstrengender wird. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal unverblümt, wie zum Henker gehe ich da dran? Wie starte ich?
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also da muss ich mir jetzt schon wieder outen. Gell? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das, geschrieben zu haben. Ich liebe das, wenn es fertig ist geschrieben und ich darf endlich überarbeiten. Ich mag das total gern. Ich verstehe es aber, dass das also für viele so ein bisschen der Moment ist, wo sie sagen, oh Gott, und jetzt geht es erst richtig los. Ja. Das Schöne ist, muss ich sagen, also erstmal, wenn du so dran gehst an das Ganze beim Überarbeiten, dann sieh das mal positiv. Du hast schon eine eine Geschichte geschrieben, komplett, das ganze Manuskript ist fertig, du machst nur noch die Feinarbeit und das ist total cool, weil du in verschiedene Szenen reingehen kannst und einfach das Ganze nochmal ausschmücken oder kürzen oder wie auch immer, du verfeinerst das Ganze, du machst es einfach sauberer. Du hast es jetzt so unscharf noch ein bisschen und du schärfst es einfach danach. Ich finde das total cool. Das ist wie so ein Kunstwerk, das man dann noch bearbeiten kann und dann so die letzten und dann noch anmalen und hin und her. Genau. Wie du dran gehst, also ich kann jetzt mal so sagen, soll ich mal sagen, aus Autorinnensicht, wie es ich mache, oder soll ich dir einen Tipp geben aus Lektorinnensicht? Oder beides?
Ich würde ja schon gerade sagen, das ist ja spannend, dass du da jetzt einen Unterschied hast. Würde ich sagen, starten wir erstmal mit der Autorinnensicht, wie du da dran gehst.
Genau. Also ich habe das schon gesagt, bei mir ist es jetzt so, dass ich mich immer bremsen muss mit dem Überarbeiten, dass ich nicht einfach runterschreiben kann. Mein Kompromiss ist immer, ich schreibe ein Kapitel und überarbeite dieses Kapitel dann rückwirkend tatsächlich gleich. Das heißt, ich baue die Überarbeitung schon ins Schreiben mit ein. Dauert natürlich viel länger, das zu schreiben. Aber nur einmal, also ich gehe es einmal nochmal durch. Dann ist es halt die Frage, mit was du schreibst. Also ich schreibe jetzt zum Beispiel mit Papyrus, ja, und beim Papyrus hast du ja die coole Möglichkeit, da nochmal reinzugehen bei der Überarbeitung, dir Wiederholungen und so anzeigen zu lassen. Das finde ich ja mega genial. Ja. Genau, das heißt, das ist also der nächste Schritt bei mir, dass ich da nochmal durchgehe dann und lass mir das Ganze anzeigen und arbeite da schon das Grobe raus. Und dann, ich weiß, dass ich mir das wahrscheinlich sehr umständlich mache und das viele nicht so machen, aber ich nehme dann praktisch die Datei und dann kopiere sie in Word und überarbeite in Word dann nochmal. Und da mache ich es dann so, dass ich entweder mir selber laut vorlese, das mache ich in letzter Zeit vermehrt, also wirklich häufig, und oder ich lasse es mir vorlesen. Das ist dann so eine geile Computerstimme, die das so völlig monoton erzählt. Aber man hört tatsächlich viel. Also gerade wenn du zuhörst, du kannst ja zurücklehnen und zuhören, du musst auch ganz oft lachen, weil die einfach bestimmte Wörter nicht aussprechen können. Also keine Chance. Aber es bringt wirklich was, weil du deinen Text von außen hörst. Du kannst ihn auch vorlesen lassen oder wie auch immer. Oder eben selbst laut vorlesen, am besten aufnehmen und dir anhören. Weil du hörst, wo die Sätze, also gerade die Satzmelodien, du hörst, ob es zu abgehackt ist, ob es zu lang ist, ob du da zu viel kurze Sätze, ob du immer mit dem gleichen anfängst, mit dem gleichen Wort oder sowas, das hörst du alles raus. Und du kannst es dir ja immer wieder anhören, ja, wenn du dich jetzt selber aufnimmst zum Beispiel auch. Das ist, finde ich, eine super geniale Möglichkeit, da nochmal drüber zu gehen. Mhm. Also das ist so praktisch der nächste Schritt.
Ja. Ich überlege gerade, du hast ja gesagt, du überarbeitest schon quasi während der Erstfassung. Ist das dann wirklich so dieses grobe Überarbeiten, wo du sagst, okay, da wird, wenn du merkst, das hat irgendwie mit dem Plot funktioniert das nicht oder die Figuren funktionieren nicht, ist das dann wirklich so dieses grobe Ding? Weil du ja beim zweiten jetzt schon gesagt hast, da guckst du auf Wortwiederholung und sowas.
Also beim ersten schaue ich schon mehr auf die Figuren, muss ich sagen. Also und auch so, ob mein roter Faden praktisch, ob ich dem wirklich treu geblieben bin und ob ich da irgendwie entlang komme. Das ist so das, was ich in den Kapiteln jeweils mache, dass ich nochmal zurückrutsche und nochmal drüber schaue. Und danach kommt so das Stilistische. Und dieses Vorlesen, das nimmt alles nochmal mit. Also das ist dann wirklich so ein Komplettpaket, sage ich jetzt mal. Aber ich gehe es danach tatsächlich nochmal durch. Ich bin halt total, das ist irgendwie, keine Ahnung, wenn ich da mal drin bin, dann kann ich nicht mehr aufhören.
Okay, also genau. Du trennst jetzt nicht wirklich stark, dass du sagst, okay, in Überarbeitungsschritt 1 schaust du dir nur Wortwiederholung an und in Überarbeitungsschritt 2 nur, weiß ich nicht, das und das, sondern du sagst, okay, du hast diese generellen Überarbeitungswellen oder diese Phasen, wo du dann einfach prinzipiell auf alles achtest oder wie sieht das dann aus?
Ja, genau. Also ich trenne es tatsächlich nicht spezifisch, dass ich sage jetzt nur mal auf das oder das. Das Einzige, was ich mir tatsächlich explizit nochmal anschaue, sind die Dialoge. Kann sich übrigens bei Papyrus auch super anzeigen lassen. Da kannst du nämlich alles andere ausblenden lassen und kannst dir nur das anzeigen, also nur die Dialoge anzeigen lassen. Das ist auch super. Und das funktioniert auch perfekt, wenn du sie dir laut vorliest. Weil in dem Moment, wenn du sie laut vorliest, wirken Dialoge, die irgendwie holprig sind oder so, nicht mehr authentisch. Am besten verstellst du noch deine Stimme. Ah, das macht mir immer total viel Spaß. Aber das ist total lustig. Aber das ist tatsächlich, also das ist so das absolute, für mich mein persönliches Nummer eins, einfach dieses Vorlesen, weil ich so viel raushöre aus dem Ganzen. Und gerade Dialoge, die ja eigentlich sowieso das gesprochene Wort sind, ja, die müssen wirklich flüssig laufen. Da darf nichts abgehakt sein oder stocken oder wie auch immer. Und das ist natürlich was du super hörst dann auch.
Ja,
genau. Und die schaue ich mir speziell halt an, ja.
Ist natürlich auch spannend, weil gerade bei dieser Papyrus-Funktion, wenn ich das richtige in Erinnerung habe, dann sind ja auch diese Inkwits, sind ja auch dann ausgegraut. Und wenn man dann selbst nicht mehr nachvollziehen kann, wer da spricht, dann ist es, glaube ich, auch ein guter Indikator.
Dann ist es schwieriger. Aber dann weißt du, an was du arbeiten musst.
Ja. Okay, ich versuche gerade mir irgendwie so einen groben Strukturplan zu überlegen, dass ich das auf mein Manuskript anwenden kann. Weil ich bin an dem Punkt, wo ich sage, okay, es gibt schon Punkte, wo ich sagen muss, da muss man schon auch nochmal ein bisschen gröber bei den Figuren gucken, dass da dann irgendwie was rückwirkend oder rückblickend betrachtet nicht so ganz funktioniert oder nicht so sinnig ist, wie ich es am Anfang geplant habe, wo ich noch nichts geschrieben hatte, logischerweise. Aber es ist natürlich dann auch spannend zu hören, dass du das im Grunde einfach als komplette Überarbeitung nimmst und nicht sagst, okay, ich schaue jetzt erstmal nur da drauf, sondern dass ich mir theoretisch auch einfach Kapitel für Kapitel vornehmen könnte und sage, ich schaue mir einfach komplett an, funktioniert das nicht, was habe ich für Wiederholung, was klingt nicht gut. Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt.
Ja, das ist, ich glaube, dass das auch eine sehr individuelle Sache ist. Also ich denke, dass es, ja, die einen machen es so, die anderen so. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das Lustige ist halt, dass ich im Lektorat natürlich auf eine Sache schaue. Da ist es dann eben anders, ja. Aber bei meinen eigenen Texten, komischerweise, irgendwie, da bin ich nicht ganz so strukturiert, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Aber ich weiß nicht. Aber wie gesagt, da bin ich einfach zu emotional dabei. Ich glaube, da kann ich mich gar nicht so weit zurücknehmen. Dann, das ist sehr, sehr schwierig. Und den nächsten Teil machten dann die Testleser oder also in meinem Fall, also Testleserinnen, ja, wie auch immer. In meinem Fall sind es sehr, sehr wenig Menschen nur. Und die machen dann so den Rest und die sind zum Glück sehr ehrlich. Also darauf habe ich auch bestanden, dass ich da wirklich, also absolut ehrlich, und die dürfen mir dann auch sagen, hey, das geht gar nicht. Oder so. Ich bin da auch gar nicht böse. Und das ist dann so, danach arbeite ich praktisch noch einmal durch und das ist dann mein Abschluss, sodass es dann ins Lektorat gehen kann.
Ja, ich meine, das ist ja auch super wichtig bei Testlesenden, dass es auch ehrliches Feedback gibt, weil dafür gibt man das ja ab, gerade auch beim Lektorat. Man will ja auch nicht, man gibt ja auch nicht sein Manuskript ins Lektorat, um gelobt zu werden, sondern um ehrliches Feedback zu bekommen, was man auch besser machen kann. Wenn man gelobt wird, ist es natürlich auch schön.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Bauchpinseln ist immer schön.
Aber sich dann irgendwie zu wundern, warum sind die Kritikpunkte, sind da Punkte, die vielleicht nicht so gut sind. Darum gibt man es ja auch irgendwie so ein bisschen weg. Was du eben ja auch so ein bisschen noch gesagt hast, dass du da bei dem eigenen Überarbeiten ein bisschen unstrukturierter bist. Natürlich auch spannend dann vorab nochmal zu erfahren, bist du generell auch beim Plotten eher ein bisschen freier, beziehungsweise eher drauf losschreiben oder plottest du schon deine Geschichten dann konkreter?
Das ist sehr witzig, weil ich habe nämlich angefangen, tatsächlich drauf loszuschreiben. Also das war mein erstes Buch, tatsächlich einfach nur drauf losgeschrieben. Das hat mir dann meine Lektorin auch nochmal gesagt. Die hat dann auch gesagt, von wegen, na, einfach drauf losgeschrieben. Und ich sage, ja, so. Da hatte ich dann ein bisschen mehr noch zum Überarbeiten. Und dann habe ich angefangen, so leicht zu plotten, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag das nicht, mich so wahnsinnig genau an diese Sachen zu halten, wenn ich was schreiben muss. Das ist total schwierig. Ja? Ich finde, Schreiben ist sowas Kreatives und sowas Freies und sowas Lockeres und wie auch immer. Und dann kommt irgendjemand und sagt von mir, so, dann machst du jetzt Punkt 1, 2, 3 und das und das und dann musst du das und so. Das sind so Sachen, wo ich halt sage, oh, da fühle ich mich sofort eingeengt und eingesperrt. Und also habe ich für mich das jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, habe ich es für mich so gemacht, dass ich sage, ich plotte ganz grob. Aber wirklich relativ grob, also so, dass ich sage, ich lasse viel offen und mache nur so die Hauptpunkte. Also ich weiß, wo ich anfange, ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, was so grob in der Mitte rum passiert. Ja, also das sind so meine groben Eckpunkte und dann weiß ich so einzelne Szenen. Aber das ist das, dass ich, meine Geschichten entstehen oft aus einzelnen Szenen, die ich einfach im Kopf habe oder die ich träume oder so. Also oft auch irgendwas, was ich träume morgens, weil, also ich weiß halt oft noch, was ich geträumt habe und schreibe mir das dann einfach auf. Ja. Und aus einer so einer Szene entsteht dann das ganze Buch praktisch, ja. Und deswegen habe ich immer wieder mal so Eingebungen, wo ich sage, ah, das würde auch gut passen. Dann schreibe ich mir das irgendwo auf. Ich bin auch noch so, dass ich das nicht digital mache, sondern ich habe dann so eine Zettelwirtschaft, lauter Post-its und dann lauter kleine Karteikarten. und dann sortiere ich mir das so grob durch. Ah, das könnte da eher am Anfang, das passt eher zum Schluss. Und dann schreibe ich. Und immer wenn ich dann mal so stocke, dann schaue ich wieder ganz grob mal drauf, ah, wo wollte ich hin? Ah ja, genau da. Und dann geht es wieder in die Richtung weiter.
Okay, also gewisserweise so ein Mix-Ding, was sich entwickelt hat im Laufe der Zeit, aber genau. Tendenziell auch einfach eher lockerer, dass man da auch einmal diese Freiheit hat, das noch so ein bisschen auszugestalten beim Schreiben. Ja,
genau. Okay, Wobei ich sagen muss, also ich also gerade jetzt auch aus Lektorinnen-Sicht, jemand, der wirklich gut plottet, hat es einfacher. Es ist leider so, es ist so, ja. Der kann sich so schöner entlanghangeln an dem, was er geplottet hat. Ich habe also schon Plotter oder Plotterinnen erlebt, die das wirklich akribisch gemacht haben, also mit bis zu den letzten Kapiteln und welche Szenen da vorkommen und so weiter. Und dann setzen sie sich ans Schreiben und es geht natürlich dann, das ist ja wie, keine Ahnung, das fließt so dahin, das ist unglaublich.
Ja.
Ja, ich bin halt nicht so ein Mensch, ich tue mir da ein bisschen hart einfach, aber ich verstehe es und ich muss sagen, ich bewundere die Menschen, die das so, so strukturiert können, weil das erleichtert einem unglaublich viel. Deswegen, eigentlich bin ich ein Fan von Plotten, muss ich jetzt gerade sagen.
Warum mache ich das nicht mehr?
Ja, wieso tue ich das eigentlich nicht? Ja, genau.
Nee, aber das ist ja auch ein guter Punkt nochmal und das ist ja auch im Prinzip so ein bisschen die Prämisse von dem Podcast und dem Ganzen. Das ist ja auch einfach super individuell, wie du schon gesagt hast, wenn das super strukturierte Durchplotten einfach für dich nicht funktioniert, kann es aber darum dann wieder für andere funktionieren, was dann für andere wiederum das freie Schreiben nicht so funktioniert. Das heißt, es ist nicht so, klar, würde ich dir, glaube ich, prinzipiell zustimmen, dass vielleicht dann beim Plotten einfach die Überarbeitung ein bisschen weniger ausführlich ist oder man nicht mehr so viel überarbeiten muss. Aber andererseits hast du dann beim Plotten am Anfang relativ viel Zeit, wo die anderen schon angefangen haben zu schreiben. Und ich glaube, im Endeffekt gleicht sich das irgendwie auch wieder aus. Und es ist dann wirklich einfach nur eine Typsache, was dir besser passt.
Ich glaube auch, ja. Ja, stimmt jetzt so, wo du das sagst, auch irgendwie, ich glaube, zeitmäßig, das gibt sich tatsächlich nicht viel. Das ist richtig. Ja, vor allem, du musst halt sagen, gebe ich natürlich etwas total ungeplottetes, also wirklich freigeschrieben einfach, ja. Ohne, dass ich es plotte und ich gebe das, also ich überarbeite das zwar für mich, aber gebe das dann raus ins Lektorat, hatte ich also auch schon. Das war tatsächlich schwierig. Also das war ein sehr intensives Lektorat, sagen wir es mal einfach so. Ja, das ist nicht unmöglich, also es ist auf jeden Fall machbar, aber man merkt den Unterschied tatsächlich, ob jemand sich Gedanken da gemacht hat vorher oder nicht. Also ob einfach drauf losgeschrieben wird oder nicht, weil der rote Faden sollte schon irgendwo da sein.
Das hatten wir auch damals bei der Folge, glaube ich, damals, wo wir zusammen mit Stefan noch geredet haben, dass prinzipiell das Lektorat auch da hilft, aber es hat dann halt einen anderen Schwerpunkt, dass es dir dann eher bei dem roten Faden hilft, statt bei irgendwelchen Feinheiten wie Wortwiederholung oder diesen wirklichen Feinschliff und man dann einfach für sich wahrscheinlich dann gucken muss, okay, wolltest du jetzt ins Lektorat eher wegen dem Feinschliff oder weil du Hilfe bei dem gröberen Plot brauchst? Das ist dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen die Frage.
Ja, genau. Wobei, ich meine, gut, du kannst natürlich sagen, das Lektorat, also ein Volllektorat, hat jetzt bei mir halt zwei Durchgänge. Das heißt, im ersten schaue ich sowieso auf eben roter Faden, Plot, Figuren, Entwicklung, solche Sachen und befasse mich halt dann im zweiten Durchgang mit dem Stil und solchen Sachen. Also von daher ist es eh schön zweigeteilt. Aber man möchte natürlich, wenn du jetzt dein eigenes Manuskript ins Lektorat gibst, dann möchtest du natürlich so viel wie möglich daraus holen. Ich meine, es ist nicht billig, ja, also sind wir jetzt mal ehrlich, ja, also Lektorat kostet einfach sein Geld und das musst du auch erstmal haben und wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann möchte ich natürlich, dass das möglichst intensiv und bearbeitet wird, ja, und alles, was ich vorher schaffe, also auch selber überarbeiten kann oder was ich Vorarbeit leiste, in Anführungsstrichen, ist dann schon mal ein bisschen weniger für das Lektorat. Das darf man immer nicht vergessen. Und deswegen würde ich auch nie eine Rohfassung abgeben, zum Beispiel. Es ist halt, klar macht es das Lektorat dann auch, ja. Also ich meine, dafür wird es bezahlt, ja. Aber wenn jetzt die Rohfassung schon überarbeitet wäre, dann könnte sich das Lektorat halt vielleicht auf andere Sachen konzentrieren, die ja auch wichtig sind. Weil es sind halt einfach zwei Durchgänge, das darf man nicht vergessen.
Ja, ich kriege da einfach nur totale Panik, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich diese Rohfassung, die ich jetzt habe, ins Lektorat oder irgendwann zum Lesen geben würde. Ach du Kacke.
Ja,
das ist also, gut. Also, werde nicht die Rohfassung abgeben, überarbeite es wenigstens einmal.
Ey, warte mal ab, vielleicht machst du das voll Spaß, das Überarbeiten, weil das du ja jetzt vorlesen lässt und das ist so cool.
Das kann echt sein. Ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass es mir Spaß macht, weil ich glaube, gerade auch jetzt im Hinblick, ich habe ja auch vorher mit Kurzgeschichten eher angefangen mit dem Schreiben. Das ist natürlich schneller geschrieben, sage ich mal, aber es gibt natürlich auch die erste Fassung, die man halt erstmal runterschreiben muss. Und ich würde schon sagen, dass tendenziell dieses erste Runterschreiben und Ideen, also nicht Ideen finden, aber dieses, das erste Mal diese Geschichte runterzuschreiben und auf Papier zu bekommen, dass das schon irgendwie eine andere Schwierigkeit ist und vielleicht auch sogar schwerer für mich ist, als dann wirklich dann dieses Feintuning und dann gucken, okay, vielleicht die Formulierung noch ändern, wie wirkt das, wenn ich so setze oder so. Ich glaube, das, also prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, dass mir die Überarbeitung sogar mehr Spaß macht, einfach weil man dann schon eine Grundlage hat, auf der man fußt. Ja. Aber es ist einfach so dieses, ich glaube, das, was mir einfach gerade so viele graue Haare bereitet, dass ich das jetzt wirklich das erste Mal in so einem großen Umfang mache und einfach noch nicht dieses Wissen von einem vorherigen Projekt habe und sagen kann, okay, so weiß ich grob, wie es funktioniert und einfach auch diese Struktur irgendwie von mich noch nicht habe, zu sagen, okay, ich fange jetzt damit an und dann achte ich darauf oder darauf, dass man es halt, splittet man das oder macht man, wie du gesagt hast, einmal in allem. Das, ja, das ist dieses große Fragezeichen.
Also ich sage jetzt mal, also auch aus Lektorinnensicht würde ich dir tatsächlich empfehlen, dass du es splittest. Das ist, ich würde sagen, also gerade nachdem du Überarbeitungsanfänger bist, das klingt total blöd irgendwie.
Aber das ist wie es ist.
Würde ich dir das tatsächlich empfehlen, dass du einfach sagst, okay, du konzentrierst dich erst auf die Figuren oder sowas oder erst auf den roten Faden, den du hattest oder sowas. Ja, dass du so diese Sachen vielleicht dir erstmal anschaust und dann gehst du so ins Feintuning, wie jetzt, ob der Satz jetzt so passt oder nicht, ja? Also oder ob er gut klingt oder nicht. Alles auf einmal ist, würde ich jetzt sagen, aus Lektorinnensicht zu viel. Also du, es ist, glaube ich, besser, du setzt einen Fokus als erstes. Vielleicht sind es ein paar mehr Überarbeitungsdurchgänge, aber lieber einen zu viel, als irgendwie da total den Wurm drin haben und dann auch noch unzufrieden sein, bevor du das abgibst. Ja. Ich meine, zufrieden ist dann immer so relativ, gell? Also ich bin nie zufrieden, also das kenne ich gar nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich mir jetzt mein erstes Buch, also mein Debüt nochmal hernehmen würde und ich gehe das durch, keine Chance. Also da denke ich mir oft von wegen, meine, was hast du denn da jetzt geschrieben? aber okay, aber ich meine, du musst sagen, man schreibt immer so das Beste, was man halt gerade machen kann, ja, und du wächst mit jedem Mal, wenn du schreibst und überarbeitest, wächst du mehr an dem, was du tust, ja, und das ist es, glaube ich, ja, du wächst immer weiter und dessen musst du dir einfach bewusst sein, also das perfekte Buch gibt es sowieso nicht, ja, also das ist vollkommen egal, welcher Bestseller das perfekte Buch gibt es nicht.
Zum einen das und zum anderen auch, würde ich dir total zustimmen, was du jetzt davor gesagt hast. Ich glaube, wenn man auf ein Buch, was man geschrieben hat von vor einem Jahr, zwei Jahren, wie auch immer, zurückblickt und nicht dieses Gefühl hat mit, boah, also heute würde ich das aber anders machen oder besser machen, dann würde es ja heißen, du bist ja im Grunde noch auf demselben Stand wie damals, genau. Hast du irgendwie dich nichts dazugelernt, was jetzt ein bisschen härter klingt, als ich es eigentlich meine, aber wie du auch gesagt hast, man lernt ja auch dazu und wird irgendwie auch von Buch zu Buch besser und findet mehr so seinen Weg und gibt in dem Moment, wo man sein Buch veröffentlicht, halt die beste Version von dem Buch ab, was man halt jetzt schafft oder wozu man jetzt in der Lage ist und das ist auch gut so. Aber deswegen sollte man sich nicht irgendwie dafür verteufeln, in ein paar Jahren zu sagen, man macht es trotzdem, weil man das halt jetzt anders machen würde, aber ja. In dem Moment war es ja dann einfach die beste Version von dem Buch, die du halt dann in diesem Moment geschafft hast.
Genau. Genau.
Okay. Es tut mir leid, ich muss dich nochmal auf dieses Überarbeitungsthema zurücklotsen, weil es für mich einfach so präsent ist und ich bin einfach so selbstlos. Die anderen könnt natürlich auch was davon lernen, wenn ihr gut zuhört, aber im Primär geht das natürlich alles hier nur um mich und wie ich das überarbeiten mache. Das heißt, du empfiehlst mir, aus Lektorensicht das Ganze aufzusplitten, gerade fürs erste Mal. Macht natürlich auch Sinn, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenke, gerade wenn man sich wirklich im ersten Durchgang wirklich um den Plot und die Figuren konzentriert, da würden ja auch wahrscheinlich dann einfach Szenen rausfallen, die dann einfach keinen Sinn mehr machen oder es kommen neue dazu. Und wenn du dann schon angefangen hast, irgendwie den Feinschiff zu machen und dann zu merken, also jetzt so nach 3 Stunden überarbeiten, ja, die Szene fliegt eigentlich raus, das Kapitel fliegt eigentlich raus, genau, hätte ich mir sparen können.
Ja, genau. Ja, das ist der Grund, genau, warum du erst praktisch strukturmäßig dabei anfängst, bei dem großen Ganzen, so in, ja, in dem Sinne, und dann ins Feintuning gehst. Das ist eben genau das. Und vor allem musst du dazu sagen, also im Feintuning kannst du dich tatsächlich verlaufen dann. Also du bist da total, da kannst du dich so reinfuchsen, dass du da ewig dran sitzt. Und wenn du dann eben eine Szene oder sogar Kapitel oder was auch immer was, das kann ja alles Mögliche sein, oder du stellst fest, hey, da gibt's eine Figur, die ist überhaupt nicht wichtig, die läuft die ganze Zeit mit und hat da so gar nichts für die Haupthandlung zu tun, die Figur streiche ich jetzt mal raus. Ja. Und du hast dich voll in die Dialoge reingefuchst und ich sag, wie sagt er das? Das wäre total schade. Also du wärst total gefrustet, deswegen fang lieber mit dem anderen an.
Ja, auf jeden Fall. Okay.
Aber ja, du wirst es noch ein paar Mal lesen müssen und du wirst es wahrscheinlich dann am Schluss, also weiß ich nicht, wie es dir dann geht, ja, es gibt bestimmt Autoren und Autorinnen da draußen, die lesen ihre eigenen Bücher zigmal und sie finden es immer wieder super. Also ich muss sagen, ich bin am Schluss dann schon immer so, dass ich sage, so, jetzt darf es dann mal veröffentlicht werden, jetzt ist er mal gut. Und wenn ich den Namen jetzt noch einmal höre... Das ist wirklich, also ich bin dann schon immer froh, wenn es dann auf der Welt ist, sagen wir es mal so.
Also jetzt, wo du sagst, ich muss das noch öfter lesen, hätte ich das gewusst, hätte ich das einfach in der ersten Fassung natürlich besser geschrieben. Das, also,
natürlich.
Jetzt, wo ich es weiß, hätte ich es ja ganz anders gemacht. Oh Mann. Okay. Also in meinem Kopf bildet sich jetzt folgender Plan. Der von dir proved ist. Das heißt, wenn das schief geht, kann ich mir auf dich mit dem Finger zeigen und sagen, die Überarbeitung funktioniert nicht, weil du das gesagt hast.
Ich
aber glaub, theoretisch.
Ich muss weg.
Oh, er ist schon so spät. Dass ich kann. Aber theoretisch kann man, wenn man will, da so herangehen, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich schaue zuerst grob auf Plot und Figuren, ob das der rote Faden funktioniert. Dann ist jetzt die Frage, wie du das jetzt aufsplittest oder aufsplitten würdest, ob man jetzt sagt, man hat diesen allgemeinen stilistischen Blog mit überarbeiten oder ob man da sagt, okay, man teilt das vielleicht sogar noch meine Unterschritte auf. Wobei, ich kann mir auch vorstellen, da kann man sich auch einfach in zu vielen Unterpunkten verlieren. Und du hast ja noch am Anfang gesagt, theoretisch hast du noch mal einen speziellen Augenmerk auf Dialogen. Ist jetzt die Frage, will man das splitten oder nicht, aber würdest du sagen, das wäre theoretisch eine potenziell gute Herangehensweise, dass man diese 3 Schritte hat mit grober Plot und Figuren, stilistisch und vielleicht Dialog dann nochmal gesondert?
Ich würde die Dialoge noch vor dem Stilistischen setzen.
Okay.
Also das ist auch noch was, weil ich meine, wenn du schon durchgegangen bist komplett, sage ich jetzt mal, und bist schon bei deinen Figuren und hast schon geschaut, ob die Entwicklung wirklich so funktioniert bei deinen Protagonisten und wie auch immer, dann bist du schon in deinen Figuren drin. Und wenn du da schon drin bist, dann ist es einfacher, nochmal schnell an die Dialoge ranzugehen, weil du ja schon in deiner Figur bist und dann bist du auch schon in der Stimme deiner Figuren, ja, die du ja benötigst für deinen Dialog im Prinzip. Und dann am Schluss dieses Feintuning mit Stil und Wiederholungen und was auch immer alles, das ist dann nochmal sowas, wo du so ein bisschen nochmal ein bisschen wegzoomst, also emotional, ja, und schaust nochmal drauf, hey, wie klingt's, wie ist der Lesefluss, stolper ich über irgendwas drüber? Also so, das ist dann nicht mehr so nah an der Geschichte dran. Das ist so ein bisschen, finde ich, mit einem Schritt zurücktreten. Deswegen würde ich das immer zum Schluss machen.
Okay. Und der allgemeine Geheimtipp vom Computer vorlesen lassen oder selbst vorlesen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist also mal abgesehen davon, dass es riesig Spaß macht, sich das vorlesen zu lassen, weil es ist immer wieder lustig. Du kannst ja da sogar, die Stimmen einstellen, ob du eine weibliche oder eine männliche, wie beim Navi im Auto.
Das ist voll was? Cool.
Ja, das ist voll gut. Okay, und dann auch noch verschiedene. Ach, ist das schön.
Es ist mega.
Und also ich finde, dass das wirklich, das ist nochmal so dieses, du hörst deine Geschichte, also das ist, ja, wie ein schlechtes Hörbuch.
Wäre natürlich auch interessant, sowas mal als Hörbuch einfach hochzuladen und gucken, ob es da eine Gruppe gibt, die sich das potenziell gut findet.
Also es könnte funktionieren, aber halt dann tatsächlich nur, weil es so lustig ist. Aber wer weiß, keine Ahnung.
Also das probiere ich jetzt nicht auch noch aus, das überlasse ich gerne einem anderen Autoren oder einer anderen Autorin. Ich mache schon das mit dem Genre-Ding, aber man kann es mal ausprobieren. Wir haben die Idee hier zuerst genannt.
Ach okay, ja, schön. Okay.
Genau. Also nochmal abschließend zu dem ganzen Überarbeitungsding. Hm? Potenziell haben wir jetzt diese 3-Schritt-Methode, wo ich sagen würde, okay, das sind jetzt erstmal 3 Schritte, 3 Punkte sind überschaubar. Andererseits ist das 3-mal mindestens das Buch nochmal lesen, bevor ich es an Testleser gebe. Das heißt, es wird schon Arbeit sein.
Ja, es ist schon, steckt ja auch in dem Wort Überarbeitung.
Oh nein. Nein, aber. Jetzt hast du jeglichen Spaß geraubt.
Nein, du musst jetzt wirklich, ich kann jetzt nur echt für alle da draußen sprechen, echt überarbeiten. Stellt euch vor, ihr habt eine Skizze gemacht, ja, und ihr habt da die Bleistiftskizze gemacht und ihr dürft jetzt rangehen und dürft dem Ganzen Farbe geben und dürft das Ganze hervorheben, was ihr hervorheben wollt. Wollt ihr, keine Ahnung, jetzt, wenn wir im Zeichenbereich bleiben, wollt ihr jetzt die Lachfältchen von der Person noch hervorheben oder nicht? Oder wollt ihr vielleicht die Haarfarbe nochmal extra betonen? Und das ist das, was du machen kannst. Das ist so cool. Das ist so der Rohdiamant, den du schleifen kannst. Und was dann am Schluss rauskommt, also dann auch nach dem Lektorat bei der Veröffentlichung, ist einfach nur cool. Und dann denkst du auch schon gar nicht mehr an die ganze Zeit, die du überarbeitet hast, sondern du musst halt sagen, jeder Schritt, den du gehst, bringt dich weiter und bringt dich näher an das, was du haben willst, nämlich dein geiles Buch in der Hand halten und sagen, hallo, hier ich. Genau. Und mit dem voll musst cool. du rangehen, dann ist es viel einfacher.
Ja, voll cool. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir nochmal eine kurze Abschlusssektion einbauen, um nochmal kurz Mut zum Überarbeiten zu machen, aber das hast du quasi schon jetzt automatisch übernommen. Perfekt, als hätten wir es abgesprochen.
Ja, ich mache noch Motivationstrainer, oder?
Kann man eigentlich ein Portfolio aufnehmen jetzt. Also ich würde sagen, das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir schon langsam auf die Zielgerade dieser Folge zu, was ich natürlich jetzt auch nochmal spannend finde. Das Überarbeiten, sagen wir mal jetzt grob gesagt, vielleicht auch an Beispiel von deinen letzten beiden Büchern, wie lange dauert denn so dieser Überarbeitungsprozess, bevor du es zum Beispiel das erste Mal einen Testleser gibst? Gibt es da irgendwie so ein wirklich, ist natürlich wahrscheinlich immer abhängig vom Buch, aber gibt es irgendwie so eine grobe Tendenz, wo du sagst, das hat sich jetzt so mittlerweile eingependelt, wie lange das bei dir dauert?
Es hatte sich mal eingependelt, aber jetzt ist es mittlerweile total alles durcheinander gerutscht. Also auch meine Schreibzeiten und so sind jetzt wieder völlig anders. Aber bei mir ist es immer so, wenn ich das Buch fertig habe, dann lege ich es erstmal beiseite. Und dann muss es erstmal da, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Wochen liegen, bis ich es wieder anfasse. Und dann fange ich an mit der Überarbeitung. Wenn ich aber diese Überarbeitungsschritte dann durch habe, dann geht es direkt raus an die Testleser. Also ich mache es sogar manchmal so, dass ich in der letzten Runde, wenn ich überarbeite, tatsächlich schon kapitelweise immer rausschicke. Also ich sage, okay, dann geht das schon mal durch, weil dann geht es irgendwie für mich halt dann schneller, das Ganze. Aber ich würde sagen, vom Zeitrahmen her, wenn jetzt das Buch abgeschlossen ist, also wenn ich es fertig habe, das Manuskript, bis zu dem Punkt, wo dann die Testleser das bekommen, ja, ich würde schon sagen, das ist so, weiß ich nicht, 4 bis 6 Wochen, Pi mal Daumen. Also je nachdem, wie viel Zeit ich eben habe, ja. Also da musst du aber dann wirklich auch dran sein, ja. Also du musst aber auch sagen, ich schreibe ja keine Wälzer, ja. Es ist ja alles überschaubar. Es kommt immer darauf an, wie viel du halt Normseiten hast. Aber also meine Bücher sind keine Wälzer.
Hättest du jetzt das Wort Wochen gegen Monate getauscht, hätte ich gesagt, okay, das klingt realistisch, aber 4 bis 6 Wochen für die Bearbeitung?
Oh mein Gott. Aber ich muss auch wirklich sagen, jetzt darfst du, das ist immer das, was ich sehr, also das habe ich gelernt mittlerweile, glaube ich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Vergleichen mit anderen ist sehr, sehr schwer. In der ganzen Buchwelt ist es echt schwierig. Und ich halte das auch für sehr, sehr ungesund. Ja. Weil wenn du dich vergleichst, dann setzt du dich immer irgendwie unter Druck und das musst du nicht. Weil das ist, du brauchst einfach deine Zeit, so lange wie du brauchst. Ich sage das oft auch im Lektorat, wenn ich mit den Autoren und Autorinnen spreche, wie viel Zeit sie benötigen, um die einzelnen Durchgänge einzuarbeiten, dann sagen sie mir, wie lange darf ich denn brauchen? Das ist mir voll egal, ja. Also das ist total entspannt. Sieh das entspannt.
Zwei Stunden
so
hätte ich wieder Zeit.
Ja, genau, aber bitte. Aber das ist ganz individuell. Und wenn einer sagt, ich habe Zeit, ich kann das in einer Woche durchziehen, dann zieht er es in einer Woche durch. Und wenn ein anderer sagt, hier, ich brauche unbedingt 3 bis 4 Monate oder so, dann ist das auch okay. Und wenn er ein Jahr braucht, ist das auch okay. Also es ist alles in Ordnung. Das Schöne ist ja, also dass du da, also außer du machst dir selber so einen Wahnsinnsdruck mit Veröffentlichung oder sowas, wenn du gerade im Self-Publishing, du hast ja Zeit. Also du machst dir deinen Druck ja nur selbst und nimm dir doch einfach die Zeit. Und dann ist es viel entspannter. Du musst nichts, es muss nichts über den Daumen gebrochen werden, dann wie heißt es?
Gar nicht. Ja, irgendwie sowas.
Genau. Deswegen, also total entspannt. Es ist halt für mich jetzt ungefähr so diese Zeit. Ich glaube, jetzt kann ich es auch nicht mehr einhalten, weil ich einfach mit dem Lektorat so viel am Arbeiten bin jetzt gerade, dass das Schreiben so ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Deswegen dauert bei mir jetzt alles länger. Also auch die Veröffentlichung, das dauert jetzt alles länger. Von daher, ich habe mich jetzt auch zurückgelehnt und sehe das total entspannt. Hey, wenn es fertig ist, ist es fertig. Ja. Und dann ist gut.
Ich glaube, das ist wirklich, wie du auch gesagt hast, die gesundeste Herangehensweise. Andererseits haben wir auch schon festgestellt, dass man anderen bessere Ratschläge geben kann als sich selbst. Und ich denke mir schon so, oh, es wäre schon cool, wenn ich jetzt langsam mal irgendwie gegen Ende kommen würde und das wirklich auch mal dieses erste Projekt fertig bekommen würde. Das wäre schon echt cool. Aber da es auch wirklich die allererste Überarbeitung ist, vielleicht überschätze ich diesen Arbeitsaufwand auch zu sehr. Und es ist gar nicht so, oder es dauert gar nicht so lange, wie ich denke. Und werde positiv überrascht. Das heißt,
das weißt du nicht. Mal gucken, ja. Genau.
Ja.
Erstmal machen und dann kannst du es ungefähr einschätzen.
Und im Nachhinein kann man sich dann beschweren, wenn man dann weiß, wie es war.
Genau, und dann stehst du da und sagst, oh Gott. Nein, machst du nicht. Gar nicht.
Nee. Okay, cool. Würde ich sagen, mit Hinblick auf die Zeit, sie ist schon verschwunden, verronnen, weggelaufen vor uns, wie vor einem Serienmörder. Aber ja. Ich muss es leider tun. Ich muss langsam in Richtung Ende gehen, weil sonst reden wir ja noch 1000 Jahre weiter gefühlt, weil ich einfach die ganze Zeit mit dir darüber reden könnte. Deswegen finde ich es auch am Ende immer nochmal spannend zu hören. Weitere Buchprojekte sind wahrscheinlich schon bei dir in Planung. Das ist natürlich jetzt die große Frage, gibt es da schon geheime Informationen, die du weitergeben kannst oder ist noch alles top secret?
Nee, so ganz top secret ist es nicht. Also Etwas Abenteuer gehört dazu. Da habe ich lange hin und her überlegt und habe mich dann entschlossen, da tatsächlich eine Reihe draus zu machen. Das heißt also, da schreibe ich jetzt gerade an Band 2. Es wird aber keine Serie so geben, sondern es sind immer dann, der Fokus liegt dann immer auf verschiedenen Pärchen, in Anführungsstrichen. Genau, weil es ja da viele Personen gibt, die ich da vorstelle und der ganze Freundeskreis ist groß. Deswegen gibt es also verschiedene Liebesgeschichten und da schreibe ich jetzt gerade eben an dem zweiten Band und da geht es dann um die Toni und den Max. Das ist, glaube ich, auch nicht sehr, also spoilere ich gar nicht groß, weil das erwarten sie eh schon alle. Genau, und ja, diesmal geht es settingmäßig nach Kroatien. Das finde ich ganz schön und ein alter Bus spielt noch eine Rolle und so. Da, genau, das wird, Traum, Sonne, Meer, ein alter Bus, sehr cool.
Sehr cool.
Genau. Ja, das ist so das Projekt. Bei der Cora Most ist es ein Projekt, das schließe ich gerade ab. Also ich bin jetzt dann auch wieder in der Überarbeitung. Deswegen passt die Folge gerade ganz gut.
Perfekt.
Und diesmal geht es aufs Meer, auf ein altes Segelboot. Und ja, ich kann nur sagen, es ist bei mir, wer die Bücher gelesen hat, weiß, also sie haben alle nicht so viel Glück bei mir, die ganzen Protagonisten.
Bei dem Genre aber, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, genau, aber Cover habe ich auch schon, ich habe es aber noch nicht gezeigt, aber das kommt dann noch alles. Titel steht auch, von daher muss ich jetzt nur noch die Überarbeitung durchziehen und dann geht es ins Lektorat und dann werde ich mal ein bisschen mehr verraten, aber da könnt ihr dann auf meiner Website und auf Instagram werde ich dann da loslegen. Auf jeden Fall cool. Wird es wieder eine Gruppe Jugendlicher werden diesmal. Ich mag es einfach.
Das war auch perfekte Überleitung von dir nochmal. Die beiden Bücher, über die wir heute geredet haben, Etwas Abenteuer gehört dazu und Gruseltour Deluxe, sind ja schon draußen. Das heißt, die kann man ja schon holen. Links in den Shownotes. Und wie du eben auch schon gesagt hast, deine Webseite und alle anderen genannten Links findet ihr in den Shownotes. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, gibt es sonst noch irgendwelche Plattformen, wo du sagst, da kann man dich theoretisch finden, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte einer der beiden Pseudonyme oder vielleicht sogar beiden Pseudonymen folgen. Gibt es irgendwelche weiteren Plattformen außer Instagram oder die Webseite noch, die man natürlich verlinken könnte?
Ja, also ich bin bei Veronica Moore bin ich noch auf Facebook. Allerdings muss ich gestehen, dass ich das so ein bisschen liegen gelassen habe. Das ist irgendwie, ja, also ab und zu bespiele ich es noch und so. Also ich glaube eher Instagram ist schon eher, glaube ich, so die Plattform. Und ansonsten habe ich nur noch auf YouTube meine Buchtrailer. Da sind also beide Buchtrailer immer drin. Aber ich muss auch sagen, ich dachte am Anfang, ich mache wirklich für jede meine Veröffentlichung einen Buchtrailer. Mache ich nicht mehr. Ich mache den, wenn ich Lust habe. Also ich bin wirklich auf den Punkt gekommen, ich mache jetzt einfach nach Lust und Laune. Weil es soll ja Spaß machen und kein Druck sein.
Das ist, glaube ich, immer ein guter Konsens für alles, was ums Schreiben geht.
Genau.
Cool. Also wie gesagt, alle Informationen in den Shownotes oder in den YouTube-Beschreibungen. Und ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten damals bei der Doppelfolge auch die Fragerunde am Ende. Ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, doch.
Hatten wir. Die Frage. Es ist natürlich spannend zu gucken, wenn wir sie jetzt nochmal machen, ob du anders antwortest und sich was geändert hat. Ja, komm, wir machen es einfach nochmal am Ende, oder?
Ja, gerne.
Sie gehört ja schon irgendwie zum Podcast dazu. Also, du weißt natürlich überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Die erste Frage. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du heute und warum?
Also unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal, ich lese schon gerne Print, muss ich sagen. Also Taschenbuch mag ich schon sehr gerne, weil ich einfach den Geruch vom Buch gerne mag. Und ich mag das abends im Bett zu lesen und bis mir das Buch auf die Nase fällt. Das muss irgendwie so sein. Ich finde, dass der E-Book-Reader das nicht so schön macht.
Oder so ein Klatschen.
Ja, genau, der Klatschen.
Alles hell.
Genau. E-Books, aber gerne auch im Urlaub oder so. Also wenn ich mich wieder nicht entscheiden kann und doch lieber dann wieder 10 Bücher dabei habe. Genau, dann lieber E-Book-Reader. Und Hörbücher habe ich jetzt so gerade erst so ein bisschen für mich entdeckt, muss ich sagen. Also habe ich früher gar nicht viel gehört und mittlerweile mag ich es total gerne, weil ich den Stimmen so gerne lausche. Also ich mag das so, gerade, weißt du, wenn du sagst, hey, der Tag war echt wahnsinnig anstrengend und du legst dich dann einfach nochmal hin, kannst die Augen zumachen und dich einfach berieseln lassen, das ist sehr entspannt. Also habe ich jetzt auch gerade entdeckt, genau.
Vor allem dann auch bevorzugt von Stimmen, die wie von Word klingen, also diese Roboterstimmen, die gefallen dir, glaube ich.
Die sind super, genau.
Die kann man sehr
empfehlen. Muss ich mir mal eine Meditation vorlesen lassen.
Oh Gott. Vor allem dann auch alles so ganz komisch ausgesprochen.
Ah, super. Okay.
Ja, ich weiß nicht, da ist wirklich Polizei. Also einfach nur auch einmal als Gag. Ich glaube, ich fände es lustig. Sollte man mal umsetzen.
Vielleicht probieren wir das mal.
Okay, die nächste Frage. Vielleicht noch einfach jetzt generell nochmal gefragt. Was ist das generell für ein Gefühl für dich, wenn du die erste Druckfassung von einem Roman von dir in den Händen halten kannst?
Ich kann es immer gar nicht fassen. Also das Gefühl kommt erst später. Ich greife das immer dann gar nicht. Also ich habe das Buch dann zwar in der Hand irgendwie und schaue es mir an und denke mir in dem Moment tatsächlich total belanglos so, ja, passt schon.
Ganz nett.
Schaut ja ganz nett aus irgendwie, könnte schon was sein. Und dann kommt aber das erst so nach und nach, so dieses immer, wenn ich dann vorbeischleiche und das liegt dann immer irgendwo halt an dem präsenten Platz anfangs, ja, weil ich immer mal wieder hingucke und dann schleiche ich immer wieder vorbei und sehe es dann immer und dann denke ich mir wieder, und das steigert sich dann hoch halt irgendwie, bis ich dann irgendwann tatsächlich dastehe und sage, hey, meins, so cool, es ist einfach so cool, das kannst du mit nicht viel vergleichen, muss man sagen, es ist einfach, ja, stolz, ich glaube, also ich bin echt stolz darauf, was ich geschafft habe, die ganze Zeit, ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass es ein bisschen länger dauert, bis so ein Buch veröffentlicht wird und die Arbeit und ja, Blut, Schweiß und Tränen und Emotionen und Taschentücher und was auch immer man alles braucht zum Schreiben und Überarbeiten. Genau, ja.
Nicht nur die Figuren leiden, auch wir.
Ja, natürlich, genau. Und das wird dann erst so richtig bewusst und dann wird es real und dann ist es echt einfach nur, ja, es ist echt cool. Es ist immer wieder cool. Und ich kann es immer wieder nicht fassen, es kommt immer wieder, es fängt immer wieder von vorne an.
Voll cool. Und natürlich dann auch jetzt nochmal in Bezug auf die erste Frage vielleicht ganz cool. Welches Buch, beziehungsweise Hörbuch, E-Book, wie auch immer, liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
Momentan lese ich, Gott, wie heißt das? Der Geist von Maddie Claire heißt das Buch. Das ist von der, ich glaube Simone St. James oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist so ein, ich würde sagen, so ein Gothic-Romance-Gruselbuch.
Krimi. Ist ein Kochbuch.
Also, ja, genau. Das ist also eine schöne Mischung einfach irgendwie. Aber beim Lesen wechsle ich immer ab. Also ich lese mal einen Liebesroman und dann wieder eher sowas Düsteres, sodass ich immer so im Wechsel bleibe.
Ausgeglichen.
Ja, weißt schon, beide Seiten halt.
Ja. Okay, dann die nächste Frage. Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
Das Wichtigste an der Geschichte. Die Geschichte muss mich mitnehmen, die muss mich emotional packen, egal in welche Richtung. Ob sie mich jetzt packt in dem Sinne, dass ich sage, oh, ist das schön, ja, also dass mein Herz erwärmt irgendwie. Oder dass sie mich packt in dem Sinne, dass ich sage, wow, super, endlich mal wieder Gänsehaut. Oder so. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und da spielt die Atmosphäre für mich sehr eine große Rolle und natürlich die Figuren, wie authentisch sie sind. Und die müssen gar nicht irgendwie alle, ich sage jetzt mal, die müssen gar nicht alle korrekt sein, also korrekt im Sinne von immer ethisch richtig handeln oder sowas, sondern die müssen einfach authentisch sein. Und dann können auch die Figuren, die vielleicht eher ja, dunkel oder sonst was sind, sehr, sehr interessant sein.
Hm. Und die nächste Frage, was ist bisher dein Lieblingsbuch? Vielleicht hat sich das ja auch innerhalb der Zeit geändert von der letzten Aufnahme, wer weiß.
Ja, also ich habe mehrere Bücher, die ich wirklich gerne mag. Also was mir halt so hängen geblieben ist, wirklich, also weil das damals in mein Leben gepasst hat, halt irgendwie war das Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Das fand ich einfach zu meinen damaligen Lebensumständen perfekt passend. Genau. Deswegen würde ich sagen, das ist so eins meiner Lieblinge. Das Parfüm fand ich wahnsinnig. Also das Patrick Süskind, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich kann es heute immer noch, also ich habe es heute immer noch so direkt in der Nase, diese Beschreibungen von den Gerüchen, die waren gigantisch. Also das habe ich nirgendwann sonst irgendwo noch mal so jemals irgendwie empfunden beim Lesen, wie damals, als ich das gelesen hatte und wirklich diese Gerüche so fein beschrieben waren, die waren einfach super. Also könnte ich schwärmen. Also das ist, glaube ich, auch eins.
Ja. Und genau. Die letzte abschließende Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben und vielleicht nochmal zum grünen Abschluss auch zum Überarbeiten?
Okay, in Bezug aufs Überarbeiten, was ich da für Tipps geben will, ja, lass es dir vorlesen. Das habe ich am Anfang nämlich auch nicht gemacht. Da bin ich erst später drauf gekommen. Also das wäre auch sowas, dass ich tatsächlich sowas von Anfang an mache und dass ich keine Angst habe, dran zu gehen, sondern wirklich einfach machen, einfach den Schritt tun und machen und sich freuen, was dann dabei rauskommt. Und in Bezug auf Schreiben und dieses Ganze drumherum, es wäre mein wichtigster Rat, sich nicht zu sehr mit anderen zu vergleichen. Das ist tatsächlich ein Fehler für mich. Ja? Also für mich war es halt ein Fehler, das tatsächlich zu machen und sich da anstecken zu lassen. Und das hat mich an meine persönlichen Grenzen gebracht, also sowohl psychisch als auch körperlich. Und das musste ich lernen, dass das nicht gesund ist. Also ich für mich. Deswegen würde ich meinem jüngeren Ich sagen, chill mal ein bisschen und mach mal dein Ding. Und dein Ding ist richtig, so wie du es dir halt, vom Bauchgefühl. Geh deinem Bauchgefühl nach.
Ja, total schöne Abschlussworte. Denn leider, Veronika, oder vielleicht auch, gut, ich weiß es
nein,
nicht.
Nein.
Aber wir sind am Ende unserer heutigen gemeinsamen Folge. Und mir bleibt hier tatsächlich auch wieder zu sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Veronika, wie immer. Ich hoffe, wir werden noch einige Podcast-Folgen, egal bei wem, überall, jederzeit aufnehmen. Ist immer wieder lustig mit dir. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Also ich fand es super cool. Es ist, ich hätte noch ewig weiterreden können.
Cool. Sehr, sehr cool, das freut mich zu hören. Und ja, wir sind jetzt wieder seit langer Zeit drin, das heißt, das Outro, das altbekannte Outro darf auch nicht fehlen, deswegen mache ich das jetzt nochmal zum Abschluss, zur Verabschiedung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblingspodcast-Plattform oder auf YouTube. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Und ansonsten wünschen wir beide euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und Überarbeiten. Und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.
Ciao.